Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Merz hat sich nach der Kritik an seinen Äußerungen zur Rente heute um Klarstellung bemüht. Auf der Bundestagung der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft sagte er, die gesetzliche Rente bleibe für ihn die Basis der Altersversorgung. Die wolle er auch nicht kürzen. Zugleich müsse aber die private Vorsorge gestärkt werden.
Draußen demonstrieren die Gewerkschaften. Die Angst vor Sozialkürzungen treibt deren Mitglieder vor die Veranstaltungshalle. Drinnen wird der Kanzler verhalten empfangen. Auftritt beim sogenannten sozialen Gewissen der CDU, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Seine Äußerungen zum Thema Rente am Anfang der Woche werden hier durchaus kritisch bewertet. Heute ordnet er seine Bemerkung ein, dass die Rente nur noch eine Basisabsicherung liefern könne.
Es wird mit uns keine Kürzungen der gesetzlichen Renten geben. Es wird keine Kürzungen geben. Reform muss nicht Verzicht und Verlust bedeuten, sondern Reform kann auch, ich sag's mal in einem einfachen Wort, den Kuchen für uns alle größer machen.
Merz wurde zuletzt auch vom CDA-Vorsitzenden kritisiert, man müsse aufhören, den Menschen Angst zu machen. Jetzt gibt sich dieser zuversichtlich.
Er hat, glaube ich, die Gelegenheit heute auch noch mal genutzt, das, was am Anfang der Woche ja für sehr viel Aufregung gesorgt hat, was verstehen wir jetzt eigentlich unter Basisrente, was soll damit gemeint sein, das hier auch noch mal einzuordnen, klarzustellen und zu sagen, wohin da die Reise gehen soll.
Der Bundeskanzler denkt an eine Reform hin zu einem Dreiklang von Betriebsrente, privater Vorsorge und gesetzlicher Rente.
Wir müssen hier eine stärkere Gewichtung auf die kapitalmarktgedeckten Altersversorgungssysteme legen, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland auch die Chance haben, an der gesamten Vermögensentwicklung unserer Volkswirtschaft teilzunehmen.
Ein Vorschlag, der im Saal durchaus ankommt.
Er hat das angesprochen, kapitalgedeckte Renten werden meiner Meinung nach auch die Zukunft sein und in diese Richtung sollte es auch gehen.
Er hat anscheinend verstanden, was wir anders haben wollen, dass die Interessen der Rentner dabei berücksichtigt werden.
Ich muss für meine Generation sagen, auch ich möchte noch eine sichere Rente bekommen und ich habe vollstes Vertrauen in Friedrich Merz.
Mitte des Jahres soll die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission Vorschläge für eine Reform machen.
Die mutmaßlichen Spionageattacken über den Messenger-Dienst Signal haben offenbar die Bundesregierung erreicht. Wie der Spiegel berichtet, gehören auch Bildungsministerin Prien und Bauministerin Huberts zu den Opfern der Phishing-Angriffe. Offiziell äußerte sich die Regierung bislang nicht zu konkreten Fällen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt. Es wird vermutet, dass Russland hinter den Attacken steckt. Beim Phishing versuchen die Angreifer, über gefälschte Mails oder Internetseiten an Passwörter zu gelangen und darüber auf Chatnachrichten, Fotos und Dokumente zuzugreifen. Es wird an diesem Wochenende offenbar keine neue Verhandlungsrunde zwischen den USA und Iran geben. Zwar war eine iranische Delegation zu Gesprächen in Islamabad, doch nach Treffen mit Regierungsmitgliedern hat der iranische Außenminister Araghchi die pakistanische Hauptstadt bereits wieder verlassen. Und US-Präsident Trump sagte die Reise seiner beiden Unterhändler Witkoff und Kushner nach Pakistan anschließend ab. Nachgefragt bei Markus Spieker, wer hat denn heute in Islamabad mit wem gesprochen?
Also es waren heute rein bilaterale Gespräche zwischen dem Iran und Pakistan, also dem Premierminister, dem Militärchef. Und da ging es um die Position des Iran, wie sie sich einen Frieden vorstellen. Ja, und dann sind sie weitergereist in den Oman. Das hat uns schon überrascht. Und dann hieß es gerüchteweise, naja, vielleicht kommen die morgen wieder, dann für die Gespräche mit den USA. Und dann platzte da rein die Nachricht von Donald Trump, der die Reise gestoppt hat, seiner Delegation. Und deshalb ist hier die Ernüchterung und auch Enttäuschung relativ groß.
Und was hören Sie nun von den pakistanischen Vermittlern zum weiteren Vorgehen?
Ja, bisher nichts. Die haben bisher versucht, diesen Tag als Erfolg zu verkaufen, als Grundlage für weitere Gespräche. Aber da sagt jetzt Donald Trump, wenn die Iraner was wollen, sollen sie telefonieren. Der 18-Stunden-Trip sei ohnehin sehr mühselig. Also insofern scheinen die Vermittlungskünste der Pakistaner so ein bisschen an ihr Ende gekommen zu sein, so ein bisschen ein toter Punkt erreicht zu sein. Die hoffnungsfrohe Nachricht ist alleine, dass der Waffenstillstand oder die Waffenruhe von Donald Trump erstmal nicht angetastet werden wird.
Ja, danke schön für diese Informationen. Markus Spieker in Islamabad. Noch sieht es nicht so aus, aber wenn sich die USA und Iran auf ein Kriegsende einigen, dann könnte die Bundeswehr helfen, die Straße von Hormus abzusichern. Verteidigungsminister Pistorius kündigte an, vorsorglich unter anderem einen Minensucher ins Mittelmeer zu verlegen. Ziel sei es, nach einem entsprechenden Beschluss des Bundestages keine Zeit zu verlieren, sagte der SPD-Politiker der Rheinischen Post. Im Westjordanland und in einem kleinen Teil des Gazastreifens haben Kommunalwahlen stattgefunden, das erste Mal seit dem Ende des Krieges. Die Bedingungen sind nach wie vor hart. Der Gazastreifen ist größtenteils zerstört. Die Menschen kämpfen dort vor allem ums Überleben. Aber auch im besetzten Westjordanland sind die Bedingungen für die Palästinenser schwierig. Ihre Bewegungsfreiheit ist durch israelische Siedlungen und Sperrzonen eingeschränkt. Immer wieder gibt es Gewalt durch israelische Siedler.
Wahltag im israelisch besetzten Westjordanland. Etwa 1,5 Millionen Menschen sind wahlberechtigt, auch Rem Massoud. Sie ist gekommen, um in ihrem Heimatort Deir Dibouan ihr Kreuz bei der Kommunalwahl zu machen. Das ist etwas Entscheidendes. Es geht um eine bessere Zukunft, darum, wie Probleme in der Stadt gelöst werden. Die Wahlen finden in schwierigen Zeiten statt. Ein Banner erinnert unweit des Wahllokals an einen jungen Mann. Er wurde erst vor wenigen Tagen von einem israelischen Siedler erschossen. Angriffe gewaltbereiter israelischer Siedler haben laut den Vereinten Nationen massiv zugenommen. Neben der Siedlergewalt machen den Menschen hier Straßensperren das Leben schwer. Die israelische Armee kann damit Zufahrten blockieren, etwa diese nach Deir Dibouan. Das Militär begründet das mit Sicherheitsinteressen. Die Wahlbehörde in Ramallah spricht von Behinderungen. Im Mittelpunkt steht die logistische Herausforderung. Wir müssen die Wahllokale besetzen und die Wahlurnen hin und her transportieren. Bei der ganzen Wahl geht es also um die Logistik. Auch weil parallel im weitgehend zerstörten Gazastreifen in einer größeren Stadt abgestimmt wird, in Deir al-Balah. Rund 70.000 Menschen sind hier wahlberechtigt. In Kriegszeiten gilt diese Wahl als symbolischer Akt. Für uns fühlt sich das ein bisschen so an, als würde das Leben wieder losgehen, als gäbe es eine Zukunft. In Gaza ist das die erste Kommunalwahl seit 20 Jahren. So lange hat die Terrororganisation Hamas hier alles bestimmt. Beobachter sehen in der Wahl deshalb auch einen Stimmungstest. Einzelnen Kandidaten wird eine Nähe zu Hamas nachgesagt. Die meisten Listen aber gelten als unabhängig oder Fatah-nah. Die Partei regiert im Westjordanland. Dort haben regelmäßig Kommunalwahlen stattgefunden. Einen Präsidenten und die Parlamentsabgeordneten haben die Palästinenser in beiden Gebieten aber zuletzt 2005 und 2006 gewählt.
In der Nacht hat Russland erneut die Ukraine angegriffen. So wie hier in Dnipro wurde in fast allen Landesteilen Luftalarm ausgelöst. Wohnhäuser wurden beschädigt oder zerstört. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Nach ukrainischen Angaben setzte Russland bei den Attacken neben Drohnen auch Marschflugkörper ein. Mit dem Iran-Krieg ist der Klimaschutz in den Hintergrund gerückt. Auf internationaler Ebene wurden zuletzt nur geringe Fortschritte verzeichnet. Nun treffen sich in Kolumbien Vertreter aus mehr als 50 Staaten. Die großen Produzenten fossiler Energieträger wie China und die USA sind zwar nicht dabei, doch die Teilnehmer wollen vorangehen und Vorschläge erarbeiten, wie der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle gelingen kann.
Aus Santa Marta wird Kohle in alle Welt verschifft, auch nach Deutschland. Der Kohleabbau verschmutzt seit Jahren die Umwelt im Norden Kolumbiens. Doch jetzt soll Santa Marta zum Symbol des Wandels werden. Die Regierung lädt zu einer Konferenz für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Der Ausstieg aus fossilen Energien gelingt am besten durch den schnellen Ausbau sauberer Energiequellen. Dadurch gewinnen Länder mehr Kontrolle über ihre Energieversorgung und Kriege verlieren an Einfluss auf die Energiesicherheit. Der Krieg im Nahen Osten, steigende Öl- und Gaspreise zeigen, wie abhängig viele Länder noch sind. Darum geht es in Santa Marta: unabhängiger werden, weniger anfällig für politischen Druck von Ölstaaten. Die Teilnehmer wollen Tempo machen, weil Weltklimakonferenzen zuletzt enttäuscht haben. Ein Fahrplan für den fossilen Ausstieg fehlt bis heute. Nicht eingeladen Staaten, die als Bremser gelten: Russland, China, Iran, die USA. Denn statt um Versprechen soll es um konkrete Schritte gehen.
Was jetzt gerade passiert, das sind ganz viele Symptome, die bekämpft werden. Das sind die weiteren Subventionen, zum Beispiel der Tankrabatt oder ähnliches. Und das ist einfach nicht die Lösung. Es muss einen strukturellen Wandel geben. Wir müssen Erneuerbare ausbauen, wir müssen uns elektrifizieren.
Bindende Beschlüsse wird es zwar nicht geben, ein Abschlussbericht soll aber zeigen, dass eine wichtige Staatengruppe beim Klimaschutz jetzt vorangehen will.
Wer renommierte Kunst sehen will, der fährt in die Museen der Großstädte oder eben nach Ostfriesland. Dort hat vor 40 Jahren der Publizist Henry Nannen mit seiner Frau ein ambitioniertes Museum aufgebaut, die Kunsthalle Emden. Zum Jubiläum werden ab morgen ausgewählte Werke der Sammlung gezeigt, Bilder, die wir lieben, so verspricht es die Ausstellung.
Diese Bilder haben in den letzten 40 Jahren alle schon einmal hier gehangen. Jetzt sind sie wieder zu sehen. Zum Beispiel die blauen Fohlen von Franz Marc, eines der populärsten Werke der modernen Kunst. Die Kunsthalle Emden hat seit Mitte der 1980er Jahre 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher angelockt. Skeptiker gab es am Anfang viele. Die glaubten nicht an das Konzept mitten in Ostfriesland. Eröffnet wurde das Haus 1986 durch Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Henry Nannen, Gründer des Magazins Stern und Initiator des Projekts, hielt damals dagegen, man brauche nicht noch eine Kunsthalle in Hamburg, sondern in Emden.
Das sind nicht die Leute wie in den Großstädten, wo man eine Eröffnung ja grundsätzlich Vernissage nennt und wo die Leute dann sich an den Sektgläsern festhalten und mit dem Hintern an den Bildern scheuern.
Inzwischen umfasst die Sammlung rund 1700 Werke. 200 davon sind in der Jubiläumsausstellung zu sehen. Expressionistisches, zeitgenössisches und Kunst nach 1945. Titel Bilder, die wir lieben.
Henry Nannen hat eine Ausstellung in den 80er Jahren kuratiert, die er Bilder, die ich liebe, genannt hat. Und aus dem Ich ist jetzt ein Wir geworden. Und das funktioniert natürlich nur dadurch, dass er mit seiner Sammlung begeistert hat, dass hier viele Menschen im Umfeld der Kunsthalle sind, die die Bilder lieben, die unsere Kunsthalle lieben.
Ab morgen dann für alle geöffnet, mit einem Tag der offenen Tür und freiem Eintritt.
Und nun zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Dort hat Meister Bayern München in Mainz nach einem 0:3 Rückstand zur Pause noch eine spektakuläre Aufholjagd hingelegt. Die Münchner siegten am Ende mit 4:3.
Am Ende jubeln mal wieder die Bayern. So war es in der gesamten Saison und genauso endete eine spektakuläre Partie heute in Mainz. Beim 4:3 Erfolg der in den dunklen Trikots spielenden Münchnern waren die Mainzer in der ersten Hälfte das klar bessere Team. Den Führungstreffer von Dominic Kohr nach einer Viertelstunde ließ zunächst Paul Nebel in der 29. Minute das 2:0 folgen, ehe in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Geraldo Becker nach Amiris von Obrich noch abgelenktem Lattenschuss zum 3:0 Halbzeitstand traf. Mit den zuvor geschonten Kane und Olise kamen die Bayern aus der Pause und verkürzten prompt 8 Minuten nach dem Wechsel durch Jackson auf 3:1. Das schönste Tor des Tages von Michael Olise brachte die Bayern in der 73. Minute dann endgültig zurück ins Spiel. Der Ausgleich war eine Frage der Zeit. Er fiel 10 Minuten vor dem Ende durch den ebenfalls eingewechselten Jamal Musiala. Das Siegtor schließlich gelang weitere 3 Minuten später Top-Torjäger Harry Kane. Sein 33. Saisontor bescherte Bayern 3 zur Pause nicht mehr für möglich gehaltene Punkte.
Erleichterung pur bei Frank Schmidt und dem 1. FC Heidenheim. Nach einem 2:0-Sieg gegen den FC St. Pauli lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter. Die Gastgeber aus Heidenheim in Rot mit einem Blitzstart. In der 3. Minute brachte Budu Zivtsivadze sein Team nach Vorlage von Adrian Beck auf die Siegerstraße. Das schnellste Tor in der Heidenheimer Bundesliga-Geschichte. St. Pauli zeigte in der 1. Hälfte wenig und tauchte in Halbzeit 1 nur einmal gefährlich vor dem Heidenheimer Tor auf. Den Schuss von Andreas Otunji parierte FCH-Keeper Ramay stark. Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin kam verbessert aus der Halbzeitpause, ohne jedoch wirkliche Torgefahr auszusteuern. Heidenheim verteidigte leidenschaftlich und traf durch Erin Dingci in der 82. Minute nach Vorarbeit von Torhüter Ramay zum 2:0. Mit dem 2. Heimsieg in Folge, dem 1:0 der Saison, bleibt der 1. FC Heidenheim im Rennen um den Klassenerhalt und zieht St. Pauli tiefer in den Tabellenkeller hinein.
Die weiteren Ergebnisse: Augsburg-Frankfurt 1:1, Köln-Leverkusen 1:2, Wolfsburg-Mönchengladbach 0:0 und im Spiel Hamburger SV gegen Hoffenheim steht es kurz vor dem Ende 1:2. Gestern gewann Leipzig gegen Union Berlin mit 3:1, morgen empfängt Stuttgart Bremen und Dortmund trifft auf Freiburg. Die Tabelle, die oberen Plätze unverändert. Leverkusen verbessert sich auf Rang 5, Frankfurt klettert auf 7, Mainz bleibt 10. In der Abstiegszone werden die Abstände kleiner. St. Pauli auf dem Relegationsplatz, dann Wolfsburg und Schlusslicht Heidenheim. In Werder an der Havel beginnt heute das traditionelle Baumblütenfest. Bis zum nächsten Sonntag laden die Obstbauern der Region in Höfe und Gärten ein. Die Stadt Werder südwestlich von Berlin ist ein beliebtes Ausflugsziel, besonders in dieser Zeit, wenn die Obstbäume in voller Pracht stehen. Und wir schauen zum Schluss aufs Wetter von morgen.
Das Hoch über der Nordsee dehnt sich wieder aus. Damit ist auch im Norden Hochnebel kein Thema mehr. Heute Nacht ziehen ein paar Wolkenfelder vom Norden in die Mitte. Dahinter klart es verbreitet auf. Morgen gibt es im ganzen Land viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages ziehen von Westen einige dünne Wolken durch. Es bleibt aber überall trocken. Heute Nacht auf den Schwarzwaldhöhen noch 8, in manchen Tälern Frost bis minus 2 Grad. Morgen werden an den Küsten um 10, sonst meist 15 bis 20, am Kaiserstuhl 24 Grad erreicht. Auch am Montag viel Sonnenschein und nur lockere Wolken. Im Nordwesten ist es bewölkter, aber auch dort meist trocken. Dienstag und Mittwoch im Süden mehr Wolken und einzelne Schauer, sonst weiter meist sonniges Wetter.
In den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Ingo Zamperoni fragen wir, wie groß die Gefahren durch die Cyberangriffe auf Signal-Konten sind und wer noch betroffen sein könnte. Außerdem, wie verschwindet ein Pater Noster, die verzweifelte Suche nach einem denkmalgeschützten Aufzug. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.